Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo, und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag, wir hoffen, ihr hattet bis jetzt ein entspanntes Wochenende. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich selbst bin ja gefühlt seit Ende August in permanenter Weihnachtsstimmung. Ja, zumindest wenn ich in einem Supermarkt bin. Bist du eigentlich Fan von Adventskalendern? Also ich habe immer das Problem, dass ich meistens vergesse, die täglich zu öffnen und dann Ende der Woche hole ich das dann nach und räume die aus.
Ja, also für mich gehört ein Adventskalender auf jeden Fall zur Weihnachtszeit dazu. Aber anders als du vergesse ich nie, die Türchen aufzumachen. Ich habe nämlich eher so das gegenteilige Problem und kann es kaum erwarten, die nächste Tür zu öffnen. Also manchmal muss ich mich da echt beherrschen.
Ja, mit dem Warten hat es nicht so. Aber dann musst du dich trotzdem, jetzt musst du dich beherrschen. Werbung. Denn Holy ist auch schon in Weihnachtsstimmung und die haben zwei tolle Adventskalender für euch zusammengepackt.
Genau. Da haben wir zum einen den Holy Probier Adventskalender. Darin enthalten sind dann 24 der leckersten Sorten Holy Energy, Holy Iced Tea und Holy Hydration. Und eine limitierte, hochwertige Glasflasche gibt's auch noch obendrauf. Das Ganze erhaltet ihr bis zum 4. Oktober für 39,99 Euro, danach bis zum 3. November für 44,99 Euro. Ab dem 3. November kostet der Probierkalender dann 49,99 Euro. Schnell sein lohnt sich also, weil ihr ordentlich sparen könnt. Ich habe den Probierkalender gerade übrigens neben mir stehen und muss mich echt beherrschen, nicht schon nach der Glasflasche zu suchen, denn ich habe noch keine Glasflasche von Holy. Und abgesehen davon, der Adventskalender sieht auch wirklich richtig schick aus.
Ja, und für die Hardcore-Holy-Fans, ja, oder für die, die Holy schon kennen und schon alles probiert haben, hat sich Holy auch noch was einfallen lassen. Und zwar den Squadventskalender. Ja, ich bin sehr froh, dass ich das fehlerfrei ausgesprochen habe. Dieser enthält exklusive Sorten, zwei Tabs, Proben einer neuen Produktlinie und vieles mehr. Der Squadventskalender hat einen Warenwert von 240 Euro. Aber auch hier kann der frühe Vogel bzw. Käufer ein bisschen was sparen. Bis zum 4. Oktober erhaltet ihr den Squadventskalender für 134,99. Ab dem 3. November kostet er dann 144,99 und danach 154,99.
Genau. Und ein kleiner Tipp am Rande. Schnell sein lohnt sich, denn je früher ihr euch entscheidet, desto günstiger ist der Kalender. Und vergesst nicht, dass die Adventskalender auch limitiert sind. Im letzten Jahr waren die nämlich sehr schnell vergriffen. Also sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Damit ihr noch ein bisschen sparen könnt, während ihr langsam in Weihnachtsstimmung kommt, haben wir euch bei Holy auch noch ein paar Gutscheincodes klar gemacht. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Für alle, die Holy schon kennen und einfach nett genug bekommen können, haben wir auch noch einen 10% Code für Bestandskunden. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Und natürlich gelten die Codes auch für die Adventskalender und somit könnt ihr, wenn ihr früh genug seid, sogar doppelt sparen.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie alle Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Okay, hätten wir das auch geklärt, dann würde ich sagen, dann kannst du ganz entspannt mal loslegen. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem kurz um sexuellen Missbrauch. Es ist der 7. Mai 1976, als gegen 14 Uhr die Meldung über ein verdächtig abgestelltes Auto bei der Polizei von Chicago eingeht. Als ein Polizeibeamter an der Adresse eintrifft, sieht er einen roten 72er Thunderbird mit einem Aufkleber aus Elk Grove Village, Illinois. Das Fenster auf der rechten Seite ist eingeschlagen und mit einem Stück Pappe bedeckt. Die Radkappen fehlen und das Zündschloss wurde rausgerissen. Da das Auto nicht zerlegt wurde, vermutet der Beamte, dass der Wagen von Amateuren gestohlen wurde. Eine Überprüfung in der Zentrale ergibt, dass der Halter des Wagens Frank Colombo aus Elk Grove Village ist. Den Wagen hat er jedoch nicht als gestohlen gemeldet. Der Beamte versucht über eine Stunde lang immer wieder den Halter zu erreichen. Doch die vorliegende Nummer scheint permanent besetzt zu sein. Er leitet also den Fall an die Polizei von Elk Grove Village weiter. Dort beschließt man, einen Streifenpolizisten an die vorliegende Adresse zu schicken, um Frank Colombo mitzuteilen, dass sein Fahrzeug in Chicago aufgefunden wurde. Als der Streifenpolizist beim Haus der Familie Colombo ankommt, stellt er fest, dass die Sturmtür offen steht und auch die Innentür nur angelehnt ist. Er klopft an der Haustür, doch bis auf einen bellenden Hund bekommt er keine Antwort. Da er sofort den Eindruck hat, dass hier etwas nicht stimmt, ruft er umgehend Verstärkung. Während er auf die Verstärkung wartet, sieht er sich die Umgebung genauer an. In der Einfahrt steht kein Fahrzeug. Auf der Veranda sammelt sich die Post und Zeitungen. Die Fenster sowie die Terrassen- und Garagentür scheinen aber verschlossen zu sein. Es dauert nicht lange, bis die angeforderte Verstärkung ankommt und die Beamten gemeinsam das Haus betreten können. Als erstes entdecken sie im Wohnzimmer die Leiche von Frank Colombo. Er liegt auf dem Rücken, hat mehrere Schusswunden, eine 2 Zentimeter lange Schnittwunde an der Kehle und ist umgeben von Glasscherben. Der Lampenschirm neben ihm ist zerrissen und voller Blut. Auf dem Treppenabsatz vor dem Badezimmer finden sie die Leiche von Mary Colombo, seine Ehefrau. Sie hat eine Schusswunde auf dem Nasenrücken, genau zwischen den Augen, und einen 1 Zentimeter langen Schnitt am Hals. Sie trägt einen Bademantel, der weit geöffnet ist, und ihr Höschen ist bis auf die Knöchel heruntergezogen. Neben ihr liegen ein blutiges Magazin, ein falscher Farn, Perlen und ebenso Glasscherben. Zwischen dem oberen Ende der Treppe und der Wand finden sie 4 menschliche Zähne. Ihre Handtasche finden sie im Badezimmer. Der Inhalt ist jedoch auf dem Boden verstreut. Darunter ein Zigarettenetui, das mit Palmal-Menthol-Zigaretten gefüllt ist. Dieselbe Marke finden sie auch im vollen Aschenbecher wieder. In einem der Schlafzimmer finden sie eine weitere Leiche. Es ist die Leiche des 13-jährigen Sohnes Michael Colombo. Sein blutverschmierter Kopf weist eine Schusswunde auf der linken Seite und eine 2. Schusswunde auf dem Rücken auf. Außerdem vermuten die Beamten zunächst, dass er an Masern oder Windpocken erkrankt ist, da er etliche auffällige Male am Hals und auf der Brust aufweist. Als sie dann aber eine blutverschmierte Nähschere auf dem Schreibtisch finden, wird ihnen klar, dass die Male keine Erkrankung, sondern Einstichstellen sind. Neben seiner Leiche liegt außerdem eine blutverschmierte Bowling-Trophäe aus Marmor. Im Schlafzimmer der Eltern sind die Laken auf dem Bett zurückgeschlagen, aber noch glatt. Das Bett wurde also nicht benutzt. Der Wecker, der auf 9 Uhr morgens eingestellt war, summt noch. Alle Schubladen sind ausgeräumt. In der Küche wurde der Müll auf dem blutverschmierten Boden gekippt. Die Schranktüren stehen offen und der Hörer liegt neben dem Telefon. Darum war bei der Familie bei den versuchten Anrufen auch ständig besetzt. Außerhalb des Hauses finden sie ein 23 cm langes Messer neben der Eingangstreppe und ein gewöhnliches Steakmesser in einem Steingarten. Obwohl die Spuren zunächst auf einen Einbruch und anschließenden Raubmord hindeuten, sind die Beamten skeptisch. Schließlich wurde der Diamantenehering, der Farbfernseher, 2 Luftgewehre, eine Schrotflinte, ein Funkgerät, Stereoanlagen und ähnlich wertvolle Gegenstände nicht angerührt. Später entdeckt die Spurensicherung sogar noch einen Wandsafe, der $4.770 beinhaltet. Außerdem finden die Beamten keinerlei Einbruchsspuren im Haus. Dank eines Notizbuches, welches neben dem Telefon auf dem Tisch liegt, finden die Beamten schnell heraus, dass Mary und Frank noch eine Tochter haben. Die 19-jährige Patricia. Der Eintrag mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer ist auf der aufgeschlagenen Seite zu lesen. Die Ermittler finden heraus, dass Patricia nicht mehr bei ihren Eltern lebt und eine eigene Wohnung angemietet hat. Patricia Colombo ist am 21. Juni 1956 geboren. Ihr Vater, ein kontrollsüchtiger, altmodischer Italiener, dessen Vorstellung von der Erziehung einer Tochter darin besteht, sie bis zur Heirat in einem Zimmer einzusperren, liebt Patricia abgöttisch. Sie ist quasi der Mittelpunkt der Familie und sie genießt dies sehr. Doch das ändert sich, als 1962 ihr Bruder Michael auf die Welt kommt. Franks Aufmerksamkeit konzentriert sich bald nur noch auf seinen männlichen Erben und Patricia wird immer mehr von ihm vernachlässigt. Obwohl Patricia eifersüchtig auf ihren Bruder ist, ist sie dennoch sehr stark mit ihm verbunden und vergöttert ihn. Im Alter von 7 Jahren wird Patricia zum ersten Mal von einem Freund der Familie, ihrem Patenonkel, auf einer seiner Touren mit seinem Candy Truck mitgenommen. Die Familie freut sich über das Angebot des Freundes, da sie somit etwas erleichtert, und auch Patricia freut sich über die Aufmerksamkeit, die sie von ihm bekommt. Endlich interessiert sich mal wieder jemand für sie. Doch bei einer dieser Touren wird sie von ihrem Patenonkel sexuell missbraucht. Dies geschieht von da an immer wieder, wenn er sie mit seinem Candy Truck mitnimmt. Als die Familie nach Elk Grove Village umzieht, enden schließlich auch die sexuellen Übergriffe. Im Alter von 16 Jahren sucht Patricia sich neben der Schule einen Job und findet schnell einen in einem Café. Auch ihr Bruder freut sich sehr darüber, dass Patricia dort arbeitet, denn er bekommt dort, dank seiner Schwester, immer Burger und Pommes umsonst. Nicht nur das, auch gibt sie ihm oft etwas von ihrem Verdienst ab. Eines Abends kommt ein gut aussehender Mann in das Café und Patricia ist hin und weg von seinem Anblick. Sofort fragt sie ihre Kollegin, ob sie wisse, wer der gut aussehende Mann ist. Und tatsächlich kann sie ihr einen Namen nennen. Bei dem Mann handelt es sich um Frank DeLuca. Er ist der Manager der Apotheke, die direkt neben dem Café liegt. DeLuca ist regelmäßig zu Abend in dem Café und so kommen die beiden irgendwann ins Gespräch. Patricia, die zu diesem Zeitpunkt noch 16 Jahre alt ist, erzählt DeLuca, dass sie 18 sei. Aber nicht nur sie lügt, was ihr Alter betrifft. Denn auch DeLuca gibt vor, 28 Jahre alt zu sein, obwohl er bereits 34 ist. Aber nicht nur das verschweigt er ihr, als die beiden immer wieder heftig miteinander flirten. Er verschweigt ihr ebenfalls, dass er verheiratet ist und 5 Kinder hat. Als sie eines Abends sieht, wie eine andere Frau DeLuca auf die Wange küsst, reagiert Patricia eifersüchtig. Aber auch hier hat DeLuca direkt eine Lüge parat. Bei der Frau würde es sich bloß um seine Schwester handeln. Nach einigen Tagen bietet DeLuca Patricia an, bei ihm in der Kosmetikabteilung seiner Apotheke zu arbeiten. Da Patricia so viel Zeit wie möglich mit DeLuca verbringen will, sagt sie sofort zu. Da sie eine hübsche junge Frau ist, die viel Wert auf ihr Äußeres legt und sich viel mit Pflege beschäftigt und sich gerne schminkt, passt sie auch hervorragend auf diese Stelle. Ein paar Tage später lädt DeLuca Patricia zum Abendessen ein. Im Auto küsst er sie und dann fragt er sie, ob sie mit ihm auf den Rücksitz klettern möchte. Von da an haben die beiden regelmäßig Verkehr in seinem Wagen. Als sie ihn fragt, warum sie nicht mal zu ihm fahren können, sagt er, es sei verboten, etwas mit einer Angestellten anzufangen. Sie müssen also sehr vorsichtig sein. In seiner Nachbarschaft würde sich sowas schnell rumsprechen. Von da an treffen sich die beiden regelmäßig in einem Hotel, um ihre sexuelle Beziehung auszuleben. Schnell zeigt DeLuca ihr aber auch, dass seine sexuellen Vorlieben nicht der Norm entsprechen. Er holt andere Männer zu ihrem Sextreffen hinzu und liebt es Patricia dabei zu beobachten, wie sie mit anderen Männern Sex hat. Dabei macht er auch immer wieder Videos und Fotos von Patricia in sexuell aufreizenden Posen. Darunter eine, auf der sie nackt mit einem deutschen Schäferhund zu sehen ist. Dieses Foto soll sie sogar einigen Klassenkameraden gezeigt haben. Laut einiger Artikel soll er sie sogar dabei gefilmt haben, wie sie Sex mit diesem Hund hat. Bald soll auch der Lukas-Schwindel aufliegen. Als eines Tages seine Frau in das Geschäft kommt, von der Patricia glaubt, sie sei seine Schwester, spricht eine Kollegin sie mit Mrs. DeLuca an. Als Patricia ihn später damit konfrontiert, gibt er zu, 34 und verheiratet zu sein. Auch erwähnt er seine 5 Kinder. Er versichert ihr aber, dass er keinerlei sexuelle Beziehung mehr zu seiner Frau hat. Die beiden haben sehr früh geheiratet und seien nur wegen der gemeinsamen Kinder noch zusammen. Patricia glaubt und vergibt ihm. Und so führen sie ihre sexuelle Beziehung fort. Im April 1974 will Patricia zu Hause ausziehen. Sie erzählt ihren Eltern, dass sie zu ihrem Chef DeLuca ziehen will, um ihm bzw. seiner Frau im Haushalt und mit den Kindern zu helfen. Von der sexuellen Beziehung wissen die Eltern zu diesem Zeitpunkt noch nichts und so stimmen sie der Bitte zu. DeLucas Frau Marilyn weiß hingegen über die Affäre ihres Mannes Bescheid und stellt einige Regeln auf. Eine davon ist, dass Patricia und DeLuca keine sexuellen Handlungen im Haus vornehmen dürfen. Doch Patricia ist nicht lange glücklich mit dieser Situation. Es stört sie, dass DeLuca weiterhin mit seiner Ehefrau das Bett teilt, während sie in einem Gästezimmer schlafen muss. Außerdem erzählt DeLuca den Nachbarn, dass Patricia sowas wie ein Findelkind sei und er und seine Frau sie darum bei sich aufgenommen haben. Der Wunsch, wieder auszuziehen, wird immer größer. Sie sucht also wieder Rat und Hilfe bei ihren Eltern. Diese haben in der Zwischenzeit wohl auch erfahren, dass die Beziehung zu ihrem Chef doch anderer Natur war und wollen sie dabei unterstützen, um von dem Mann so schnell wie möglich wegzukommen. Sie suchen ihr eine Wohnung und übernehmen sogar die Miete. Nach einiger Zeit findet ihr Vater allerdings heraus, dass Patricia wohl wieder eine Beziehung mit DeLuca führt und dieser sogar mittlerweile bei ihr in der neuen Wohnung eingezogen ist. DeLuca hat Patricia versprochen, dass er seine Frau verlassen würde. Und so ließ sie ihn bei sich einziehen. Die beiden sprechen sogar schon von Heirat und über gemeinsame Kinder. Patricias Vater hat ohnehin ein großes Problem damit, dass seine Tochter eine Beziehung mit einem wesentlich älteren, verheirateten Familienvater führt. Als er dann aber auch noch Gerüchte über seine sexuellen Vorlieben hört, reicht es ihm endgültig und er will ein Treffen mit DeLuca. Er fordert ein Treffen auf dem Parkplatz vor DeLucas Apotheke. DeLuca stimmt dem zu, besteht aber darauf, dass Patricia mit anwesend ist. Zum Treffen erscheint Frank Colombo mit einem Gewehr und bedroht DeLuca damit. Er soll die Finger von seiner Tochter lassen. Dann eskaliert die Situation und Colombo schlägt DeLuca das hintere Teil des Schaftes gegen den Kiefer und schlägt ihm dabei sogar Zähne aus. DeLuca zeigt Colombo daraufhin wegen Körperverletzung an. Doch auf Druck von Patricia wird die Anzeige wieder fallen gelassen. Da Patricia nicht der Forderung ihres Vaters nachkommt und sie sich nicht von DeLuca trennt, streicht er kurzerhand ihre finanzielle Unterstützung und droht sogar an, sie aus seinem Testament streichen zu lassen. Sie versucht noch einige Male, Frieden mit ihren Eltern zu schließen, aber jedes Mal, wenn sie bei ihnen zu Besuch ist, schließt sich ihr Vater in seinem Zimmer ein und will nichts von Patricia wissen. Über ihre Mutter erfährt sie, dass ihr Vater ihr nur vergeben könne, wenn sie sich von DeLuca trennt. Doch darauf lässt sich Patricia nicht ein. DeLuca wird derweil immer paranoider. Er ist sich sicher, dass Frank Colombo Verbindung zu der Mafia hat und ihn umbringen lassen will. Da Patricia nun die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern fehlt, beschließt sie, eine Art Escort-Service zu machen und geht gegen Bezahlung mit Männern aus. Zunächst ohne sexuelle Komponente, später folgt dann doch mehr. Bei diesen Verabredungen lernt sie im Oktober 1975 durch ihre Kollegin Karen Bart beim Vierer-Date Roman Chopchinski und Lenny Mitchell kennen. Beim Tanzen mit Roman fällt Patricia auf, dass er eine Waffe bei sich trägt. Als sie diese anspricht, erzählt er ihr, dass er ein Schurke sei und die Waffe braucht, um sich um Probleme von Freunden kümmern zu können. Auf dem Weg zum Motel fragt Patricia Lenny, wie sie an eine nicht registrierte Waffe und Munition kommen könne. Lenny sagt ihr daraufhin, dass er sowas ohne Probleme für sie besorgen könne. Nachdem er die Waffe für sie besorgt hat, erzählt Patricia beim späteren Treffen, dass ihr Freund DeLuca mit der Waffe bereits üben würde und dass sie ihre Eltern umbringen lassen will. Lenny bittet ihr daraufhin an, dass er es für sie gegen eine Bezahlung von $10,000 pro Person erledigen könne. Patricia stimmt zu und will, dass es noch vor Weihnachten erledigt wird. Ihrem Bruder soll dabei aber nichts passieren. Während der nächsten Verabredungen versorgt sie Roman und Lenny immer wieder mit Informationen zu ihrer Familie, wie sie am besten ins Haus gelang und wo und welche Wertgegenstände sie im Haus finden können. Sie verspricht ihnen, dass sie das Geld nach den Morden aus einer Lebensversicherungspolice bekommen. In der Zwischenzeit bietet sie ihnen Sex als Bezahlung für ihre Dienste an. Lenny und Roman nehmen das Angebot an und treffen sich immer wieder für kleine Sexpartys mit ihr. Doch den Mordauftrag führen sie nicht aus. Stattdessen vertrösten sie Patricia immer wieder mit verschiedenen Ausreden. Tatsächlich hatten die beiden auch niemals geplant, die Mordaufträge auszuführen. Sie wollten Patricia lediglich ins Bett bekommen. Doch davon ahnt sie noch nichts, als sie den beiden im Januar 1976 mitteilt, dass sie auch ihren Bruder Michael umbringen sollen. Sie befürchtet, dass er sonst später alles herausfinden könnte. Anfang Februar wird Patricia immer ungeduldiger und sagt den beiden, dass sie jemanden anderen beauftragen würde oder es selbst in die Hand nehmen würde, wenn sie nicht bald ihren Auftrag ausführen würden. Dann zieht sie eine Waffe aus ihrer Handtasche und sagt, dass es doch leicht sei, jemanden zu töten, während sie die Waffe auf Lenny richtet. Dann steckt sie die Waffe wieder weg und hat anschließend Sex mit Roman. Nach diesem Abend sind sich Lenny und Roman einig, dass Patricia verrückt ist und sie aussteigen wollen. Roman ruft später Patricia an und sagt ihr, dass sie die Waffe loswerden muss, da sie heiß sei. Dies war allerdings gelogen, denn er sagte ihr das, um sich selbst zu schützen, falls Patricia tatsächlich vorhat, ihre Familie damit zu töten. Patricia stimmt zu und sagt ihm später, dass sie die Waffe in einem See geworfen habe. Am 4. Mai 1976 beschließen Patricia und De Luca endgültig, es selbst in die Hand zu nehmen und fahren zum Haus der Columbus. De Luca versteckt sich zunächst, als Patricia an der Haustür klopft. Ihr Vater Frank öffnet die Tür. Dann geht alles ganz schnell. De Luca springt hervor, zieht seine Waffe und schießt auf Frank, als er versucht, über die Wohnzimmertreppe zu fliehen. Frank fällt zu Boden und ist tot. Doch Patricia reicht das nicht. Sie greift nach einer massiven Bowling-Trophäe und schlägt damit auf den Kopf ihres Vaters. Außerdem schlitzt sie ihm mit einem Messer noch die Kehle auf. Dann laufen die beiden die Treppen rauf und finden ihre Mutter Mary, die versucht, sich im Badezimmer zu verstecken, nachdem sie den Schuss gehört hat. De Luca schießt ihr zwischen die Augen. Auch das reicht Patricia nicht und sie schlitzt ihrer Mutter nochmal die Kehle auf. Zu diesem Zeitpunkt ist sie allerdings schon längst tot. Patricias kleiner Bruder Michael schläft noch in seinem Zimmer und wird von den Schüssen nicht wach. Sie gehen als nächstes in sein Zimmer und wecken ihn. Er soll sich hinstellen. Ohne zu zögern, erschießt De Luca auch ihn. Anschließend sticht Patricia 87 Mal mit der Nähschere ihrer Mutter auf Michael ein. Bevor sie das Haus verlassen, stellen sie das Thermostat im Haus auf 36 Grad ein, um die Verwesung der Leichen zu beschleunigen und inszenieren den Tatort so, dass die Morde wie Mafiamorde oder das Werk von Straßenbanden aussehen. Außerdem drapieren sie die Leiche ihrer Mutter so, dass es aussieht, als sei sie vergewaltigt worden. Der Gerichtsmediziner kann eine Vergewaltigung später allerdings ausschließen. Dann fahren sie das Familienauto in eine heruntergekommene Gegend von Chicago und präparieren es so, dass es wie ein Autodiebstahl aussieht. Als Patricia am 7. Mai 1976 auf die Polizeiwache gerufen wird, sind die Beamten sofort verwundert über ihr Aussehen und ihr Verhalten. Mit ihrer provokanten Kleidung und ihrem starken Make-up wirkt sie auf die Beamten wie eine Sexarbeiterin. Auch ihre Art zu trauern ist sehr suspekt. Sie kommt sehr schnell mit der Vermutung, dass ihr Vater Verbindungen zur Mafia gehabt haben könnte und diese etwas mit den Morden zu tun haben könnte. Er soll hinter dem Autoteilegeschäft, das er in der Stadt leitete, eine Aufbereitungsanlage für gestohlene Autos betrieben haben. Sie hat auch sofort die Vermutung, dass jemand von der Mafia nach den Morden in den Westen Chicagos geflüchtet sein könnte. Dies ist sehr verdächtig, denn die Beamten hatten ihr noch gar nicht mitgeteilt, dass das Familienauto dort aufgefunden wurde. Frank Columbus' angebliche Verbindungen zum organisierten Verbrechen kann von den Ermittlern jedoch schnell widerlegt werden. Frank Columbo war ein hart arbeitender und hingebungsvoller Familienvater. Um ihr ein Geständnis zu entlocken, beschließen die Beamten, einen außergewöhnlichen Schritt zu gehen. Anstelle von guter Cop, böser Cop, versuchen sie die Masche eines flirtenden Freundes. Und die Herangehensweise scheint zunächst zu klappen. Patricia flirtet selbst während der Beerdigung heftig mit dem Ermittler. Generell ist ihr Verhalten auch während der Beerdigung sehr auffällig. Sie scherzt, raucht, flirtet und in der nächsten Sekunde wirft sie sich auf den geschlossenen Sarg ihrer Eltern und ihres kleinen Bruders und weint vor Kummer. Interessant ist auch, dass der Beamte beobachtet, dass Patricia die Marke Pall Mall Menthol raucht. Also die Marke, die auch am Tatort im Aschenbecher gefunden wurde. Kurz nach der Beerdigung meldet sich ein Zeuge bei der Polizei und erzählt von einem versuchten Mordauftrag. Bei dem Zeugen handelt es sich um den Bruder von Karen Bird, Patricias Kollegin, die das Vierer-Date mit Roman und Lenny organisiert hat. Nach dem Verhör von Karen, Roman und Lenny, die die Aussage von Karens Bruder bestätigen können, wird Patricia 10 Tage nach dem Fund der Leichen festgenommen. Auch die Beweise für die Mordanklage gegen De Luca können schnell gefunden werden. Auf dem Auto der Columbus wird ein Handabdruck sichergestellt, bei dem ein Finger fehlt. Derselbe Finger fehlt De Luca. Diesen hat er in Vergangenheit bei einem Fallschirmsprung verloren. Außerdem kommen noch zwei weitere Zeugenaussagen von zwei Angestellten von De Luca hinzu. Green und Heisek sagen aus, dass sie De Luca dabei beobachtet haben, wie er sich Blut abgewaschen hat. Er habe ihnen gedroht, sie auch umzubringen, wenn sie dies nicht für sich behalten. Am nächsten Tag soll er sogar damit geprahlt haben, dass Frank Colombo jetzt genauso Zähne fehlen würden wie ihm. Ein weiterer Zeuge vor Gericht ist ein Zellengenosse von De Luca. Dieser gibt an, dass er ihn damit beauftragen wollte, seine Mitarbeiter Green und Heisek zu töten, weil diese viel zu viel wüssten. Die Geschworenen brauchen nur 2 Stunden, um ein Urteil zu fällen. Frank De Luca und seine Freundin Patricia Colombo werden wegen dreifachen Mordes zu jeweils 200 bis 300 Jahren Gefängnis verurteilt. In den 80er Jahren wird Patricia noch einmal auffällig, weil sie im Dwight Correctional Center einen Prostitutionsring leitet und weibliche Mitgefangene an Gefängniswärter vermittelt. Sie hat sich jedoch gebessert und ist mittlerweile eine vorbildliche Gefangene und Nachhilfelehrerin für Analphabeten im Gefängnis. Patricia, oder Trish, wie sie jetzt gerne genannt wird, ist die erste Insassin des Illinois Correctional System, die einen Bachelorabschluss erlangt hat und die dienstälteste Insassin des Staates. Außerdem ist sie Gegenstand von 2 Büchern. Dad, Mom, Mike and Patty von Bonnie Ramsberg und dem weniger erfolgreichen Love's Plot von Clark Howard. Frank De Luca stirbt im Januar 2023 im Dixon Correctional Center.
Okay, das ist heftig. Ich finde, also gerade jetzt die, ja, wie man seine eigene Familie umbringen kann und vor allen Dingen hat die Familie ihr, also jetzt die Eltern und der Bruder, ihr ja jetzt groß nichts Böses getan, diese Erziehungsmethode, wie ich es mal nennen will, dass wenn man so Filmen und der Literatur glaubt, ist für die Italiener in der Zeit normal gewesen. Wie gesagt, aus Film und Literatur, ich kann das sonst nicht belegen oder so, will auch keine italienischen Mitbürgerinnen und Mitbürger beleidigen. Aber auch den Bruder, also wenn ich mir überlege, ich lasse meinen Bruder aus dem Bett aufstehen, lass den vor mich stellen auch noch und dann erschießt er den dann auch. Bei allen 3 war ja auch ein heftiger Overkill auch noch dabei. Mhm. Also ich finde das ganz furchtbar. Das ist sowas von brutal. Ich meine, natürlich, der Mord an für sich ist schon brutal. Aber die Tatsache, dass das die Familie war, die er jetzt noch nicht mal, hätte sie jetzt den Onkel umgebracht, hätte ich gesagt, okay, gut, da hätte ich jetzt eine Verbindung gefunden, ja, oder so. Mhm. Da hätte ich auch gleich die erste Frage zu. Haben die Eltern das jemals rausgefunden, dass das mit dem Onkel passiert ist?
Das ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich gehe mal davon aus, dass es für sich behalten hat, weil publik wurde das Ganze auch erst durch dieses eine Buch Lost Blood, was ich eben erwähnt hatte. Sie hat nämlich aus dem Gefängnis heraus sehr, sehr viele Interviews gegeben und halt eben auch für diese 2 Bücher oder hat da teilweise auch irgendwie was mitgeschrieben. Ich muss noch mal ganz kurz jetzt, weil du schon mehrere Sachen jetzt angesprochen hast. Erstmal zu der Geschichte mit dem Bruder. Am Anfang schien es ja so, ich habe es ja auch gesagt, sie hat ihren Bruder eigentlich vergöttert und weißt, der hat ja auch immer in dem Café dann halt mitgegessen und sie hat teilweise sogar irgendwie ihr Verdienst mit ihm geteilt. Also sie hat ihn wirklich von Herzen geliebt. Und dann dachte ich, als sie dann meinte, ja, aber ihr dürft halt meinem Bruder nichts tun, dachte ich erst, gut, ja, sie hat halt dann doch irgendwo ein Herz, was noch funktioniert und liebt ihren Bruder. Aber nein, Bullshit. Es kam später ans Tageslicht, dass sie ihn erstmal nicht umbringen wollte, weil sie dachte, falls sie wirklich nicht mehr im Testament stehen sollte, dann würde sie ja das Sorgerecht für ihren Bruder bekommen und somit dann auch eben das Geld, was ihrem Bruder zustehen würde. Oder das erst halt mit ihr teilen würde. Also so richtig scheiße. Ja, dann zu der sexuellen Misshandlungen von ihrem Patenonkel, es war ja ein Freund der Familie, also scheinbar nicht mit denen verwandt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das stimmt, dass das auch dafür Sorge getragen hatte, dass sie so ein gestörtes Verhältnis zu Männern irgendwie hatte. Das Ding ist aber auch, in einem der Bücher hat sie geäußert, ja, jetzt im Nachhinein, ne? Also ob das jetzt der Wahrheit entspricht, weiß nicht, ich kann nur das wiedergeben, was sie halt auch im Buch gesagt hat, dass sie einmal geträumt hätte, ihr Vater sei nachts zu ihr ins Zimmer gekommen und hätte auch sie, ja, sexuell bedrängt. Und dann ist sie wach geworden, hat gemerkt, oh, das war ein Traum. Aber in der Sekunde saß ihr Vater halt wirklich auf dem Bett. Und dann wusste sie nicht mehr ganz sicher, ob er sie jetzt wirklich sexuell missbraucht hat oder nicht.
Ja gut, da kann man den Wahrheitsgehalt jetzt nicht überprüfen. Das muss man halt einfach so hinnehmen, wenn sie das jetzt so gesagt hat.
Das ist absolut richtig. Und du sagtest ja hier, Erziehungsmaßnahme, damals war das ja auch so gang und gäbe oder in der Kultur ist das völlig normal. Das Ding ist, also selbst wenn er ihr kaum Aufmerksamkeit geschenkt hat oder wenn die Erziehung jetzt etwas anders war, in Notsituationen war er für sie da und hat sie überall rausgeboxt. Denn in der ganzen Zwischenzeit hatte sie auch eine Phase, wo sie ungedeckte Checks ausgestellt hat oder auch, glaube ich, mal mit einer gestohlenen Kreditkarte gezahlt hat und dementsprechend halt deswegen verhaftet wurde. Aber ihr Vater hat sie da rausgeholt. Der hat dann halt eben die Entschädigung geleistet und sie da rausgeholt. Wenn er so ein schlechter Vater gewesen wäre, hätte er das nicht getan.
Ich glaube jetzt tatsächlich noch nicht mal, dass das ein schlechter Vater war. Natürlich ist diese Art der Erziehung, wie er das gemacht hat, für eine 16-Jährige natürlich nicht schön. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt groß Gewalt in der Familie geherrscht hat oder sowas. Also mich würde halt mal interessieren, natürlich ist dieser sexuelle Missbrauch, wiederholte sexuelle Missbrauch durch diesen Patenonkel, kann natürlich ein Grund sein, warum ein Mensch sich ändert oder aggressiv wird oder gar vom rechten Weg abkommt. Was mich halt nur wundert, ist, warum sich diese massive Wut gegen diese Familie entladen hat. Mit diesem heftigen Overkill, dass dann da mit einem Messer da noch mehrfach auf den, was heißt mehrfach, an die 70 Mal, hast du ja vorgelesen, auf den Bruder eingestochen wird.
87 Mal mit der Schere.
Auf den Vater eingeschlagen wird. Das passt irgendwie nicht. Also mich würde echt mal interessieren, was da genau in ihrem Kopf mehr oder weniger schiefgegangen ist oder ab welchem Punkt das so heftig war. Oder ob sie nur von diesem De Luca so beeinflusst wurde, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil sie ja sich auch gewehrt hat. Also sie hat ja auch da den anderen Typen da mit einer Waffe bedroht oder so. Das war ja schon eine Frau, die sich schon behaupten konnte.
Also ich glaube, dass gerade in sexueller Hinsicht sich De Luca Patricia schon so zurechtgebogen hat, wie er sie haben wollte, weil er gemerkt hat, okay, sie ist bis über beide Ohren in mich verliebt und halt eben noch jung, naiv und beeinflussbar. Aber was eben diese Morde angeht, denke ich nicht, dass da irgendein Einfluss seinerseits kam. Auch wenn er jetzt geäußert hat, er hatte halt permanent Angst. Tatsächlich hatte er wirklich so die Angst, dass er irgendwas mit der Mafia zu tun haben könnte und hat dann halt, ja, wurde dann halt immer paranoider und hatte halt immer das Gefühl, okay, gleich stehen sie vor der Tür. Also der war schon hoch bewaffnet in seiner Bude und deswegen hat er auch als er dann selber festgenommen wurde, hatte ich halt genau diese Szene vor Augen oder wurde ganz genau beschrieben, wie er dann halt wirklich mit seinem deutschen Schäferhund an der Leine hinter der Tür stand, erstmal sagte, wer sind Sie? Als sie dann gesagt haben, ja, wir sind von der Polizei, war auch erstmal so, wer sagt, dass das stimmt? Und dann hat er tatsächlich in der Ortschaft bei der Polizei angerufen, um zu erfragen, ob denn tatsächlich ein Durchsuchungsbefehl vorliegt. Dann lag dieses von dieser Ortschaft komischerweise gar nicht vor. Das hat dann natürlich seine Paranoia noch mal mehr angeschürt. Und das war dann irgendwie von einem Nebenort. Da lag dann plötzlich der Durchsuchungsbefehl vor. Also das hat dann noch mal genau beschrieben, wie halt überhaupt so seine Gedanken waren, wie groß seine Angst war, dass irgendwie die Mafia tatsächlich dahinter stecken könnte und ihn jetzt einkassiert, mehr oder weniger, aufgrund des Vaters von Patricia. Aber Patricia war tatsächlich, also mit der hat tatsächlich etwas so gar nicht gestimmt. Ich habe Teile weggelassen, wie zum Beispiel, dass sie bei einem ihrer Verhöre plötzlich sagte, sie hätte eine Vision gehabt. Und dann hat die angefangen, den kompletten Tatort zu beschreiben und zum Beispiel zu beschreiben, wie viele Einstichwunden ihr Bruder hatte. Also alles bis ins kleinste Detail. Und hat die ganze Zeit gesagt, das war eine Vision. Ich hatte diese Vision. Die war süchtig nach Aufmerksamkeit. Und das ist genau das. Als kleines Kind war sie die Nummer eins. Das hat sie geliebt, abgöttisch geliebt. Bis plötzlich ihr Bruder auf die Welt kam, den sie eigentlich liebte, aber sie hasste ihn auch zeitgleich dafür, dass er dafür verantwortlich war, dass sie keinerlei Aufmerksamkeit mehr bekommen hat von ihrem Vater. Und dann eben dieser Patenonkel, das war auch wieder so ein, sie war hin und her gerissen. Ich denke, sie wird auch ihren Eltern davon nichts gesagt haben, weil sie ja zum größten Teil es genossen hat, endlich wieder die Nummer eins zu sein und die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie so sehr vermisst hat. Leider hat er die Situation aber auch schamlos ausgenutzt und das arme Mädchen sexuell missbraucht. Ich glaube auch diese Geschichte, die Geschichte mit dem Vater glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das wird sie gesagt haben, um irgendwie den Mord zu rechtfertigen. Aber die Geschichte mit dem Patenonkel, die glaube ich. Und ich denke, sie wird ihren Eltern davon nichts gesagt haben. Erstens aus Angst vielleicht, passiert ja auch oft. Oder dass man als Kind gar nicht versteht, was da jetzt gerade wirklich passiert, wenn sie erst 7 war. Und zum anderen wahrscheinlich eben, weil sie ja selber so ein bisschen mit sich im Konflikt war. Ja, sie wusste wahrscheinlich, dass das nicht in Ordnung ist. Aber gleichzeitig wollte sie aber auch diese Aufmerksamkeit, die sie endlich bekommen hat, wollte sie nicht verlieren. Willst du übrigens einen Fun-Fact noch haben? Tatsächlich wurde sie 2 Tage vor den Morden aus dem Testament gestrichen. Dann habe ich noch ein paar kleine Infos. Also zum einen, wie bescheuert auch dieser DeLuca gewesen sein muss. Denn er meinte bei einem seiner ersten Verhöre, nein, ich habe überhaupt nichts mit dem Mord zu tun, definitiv nicht. Ich war das nicht, ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Im gleichen Atemzug sagte er aber rein theoretisch, wenn ich was damit zu tun gehabt hätte, kommen wir dann eigentlich ins gleiche Gefängnis? Also die Patricia und er. Also es ist so eine dumme Frage. Abgesehen davon, dass es generell kein gemischt Gefängnis gibt, gibt es ja auch gar nicht in Deutschland, oder?
Nein.
Gut. Ich habe auch diese 2 Angestellte erwähnt, Hasek und Green. Und Hasek hieß Joy. Also war eine weibliche Angestellte und wohl auch eine Ex-Beziehung oder auch sexuelle Beziehung, ja. Und auch sie hat davon berichtet, dass er sie schamlos ausgenutzt hat, dass er seine kranken sexuellen Fantasien mit ihr ausleben wollte und Fotos von ihr besessen hat und sie damit permanent unter Druck gesetzt hat.
Ja, dass der, wie gesagt, manipulativ war, das glaube ich auf jeden Fall. Ich bin mir halt nur irgendwie nicht sicher, ob jetzt von ihm die komplett treibende Kraft ausging, jetzt diese Menschen zu ermorden, weil sie dem im Prinzip, was das angeht, nicht viel nachgestanden hat. Zumindest so, wie du es geschildert hast, hier jetzt nicht.
Ja, ich denke, da werden sich 2 gefunden haben. Also ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von irgendwem so mehr Initiative kam. Und also ich glaube, das wird von beiden Seiten. Ich meine, DeLuca war eh schon erstens verängstigt. Und zweitens auch natürlich mega, sauer ist jetzt das falsche Wort, aber ich meine, er hat ihm einfach mit dem Hinterteil vom Gewehr 10er ausgeschlagen, ja.
Ja,
also, dass du
darauf
nicht cool reagierst. Genau, er wurde gedemütigt und wurde dann auch noch mehr oder weniger ja dazu gedrängt. Ich meine, wenn deine Partnerin in der Situation sagt, nee, lass die Anzeige fallen, ja, dann machst du das halt irgendwann auch. Dass er da nicht sagt, ja komm, lass mal sein, vergiss doch die Idee mit den Morden, das ist dann, glaube ich, auch verständlich. Also das, ne? Also was heißt verständlich? Also zu erklären, sage ich jetzt mal. Verständlich ist dann im Fall gar nichts. Es sind 2 absolut kranke Charaktere, die sich da gefunden haben. Ist auch total funny, dass die sich das erste Mal treffen und beide in derselben Sekunde sich anlügen. So, sie ist minderjährig, sagt, sie sei 18. Er lügt sie an, verschweigt, dass er verheiratet ist, 5 Kinder hat und auch wesentlich älter ist, als er angegeben hat. Was übrigens auch komisch ist. Die hat ja dann bei ihm angefangen zu arbeiten und sie hat auch ein Bewerbungsformular ausgefüllt etc. pp. Aber ihm war wohl nie bekannt, dass sie zu dem Zeitpunkt noch minderjährig war. Also der hat da nie irgendwas nachgeprüft.
Ja, mich hätte auch gewundert, wenn es ihn interessiert hätte. Also Ich glaube, das hätte ihn auch nicht abgehalten. Würde ich jetzt mal so rein interpretieren, ohne dass ich es weiß.
Und ich habe das jetzt auch extra in den Fall mit dazu geschrieben, dass das in mehreren Artikeln so hieß. Aber ob das dann wirklich der Wahrheit entsprach, im Gerichtsprotokoll habe ich das, glaube ich, wirklich gelesen. Das war ein Protokoll einer Berufung. Und da habe ich tatsächlich gelesen, dass es halt eben solche Bilder gegeben hat. Und eben auch mit einem deutschen Schäferhund. Ob das dann mit sexuellen Handlungen war oder ob sie jetzt einfach in Anführungsstrichen nur nackt neben dem Hund gesessen hat. Das sind halt natürlich zweierlei Paar Schuhe, aber ja. Kann man sich dann vielleicht auch nochmal vorstellen, wenn der Vater von solchen Aktivitäten erfährt mit seiner minderjährigen Tochter. Boah, ich glaube, da würde jeder an die Decke gehen. Ja, das ist ihm nicht zu verübeln. Und ich finde, dafür hat er sich mehr oder weniger in Anführungsstrichen noch unter Kontrolle gehabt bei dem ersten Aufeinandertreffen. Da hätte ja sonst was passieren können. Er hatte eine geladene Waffe dabei. Er hat sie aber nicht auf diese Art genutzt.
Ja, nee, schlimme Sache. Schlimmer Fall auf jeden Fall. Auch der Ausgang. Ich meine, gut, sie sind verurteilt worden, aber trotzdem ganz, ganz brutal. Ich finde das ganz schlimm, wenn man auch so jemand in die Augen sieht, wenn man ihn umbringt, gerade wenn das jetzt die Familie ist. Finde ich ganz furchtbar. Finde ich ganz schlimm, läuft mir sofort kalten Rücken runter.
Ja, dann vielleicht noch ein kleiner Side-Fact. Dieser Autor, der das Buch Last Blood geschrieben hat, also Clark Howard, der soll sich wohl in Patricia verliebt haben. Also während er das Buch geschrieben hat, währenddessen er sie interviewt hat, mehr oder weniger. Aber ich glaube, die zwei kannten sich schon, weil sie gleich alt waren, auf die gleiche Schule gingen und so. Und man muss auch dazu sagen, also das muss man wirklich sagen, ich habe jetzt ein paar Bilder bereitgestellt in der OneDrive. Ich weiß noch nicht, welches ich verwende, nachher dann für Instagram. Guckt unbedingt auf Instagram rein, findet uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Oder guckt einfach in die Podcast-Beschreibung. Ja, auf jeden Fall werde ich da irgendein Foto natürlich von Patricia Colombo und auch von De Luca. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer nur De Luca gesagt, weil halt der Vater auch Frank hieß und ich wollte nicht für Verwirrung sorgen, weil mich De Luca und Colombo Frank mit Vornamen heißen oder hießen. Ja, also ich werde auf jeden Fall Fotos bereitstellen. Du siehst jetzt auch ein paar Fotos und man muss wirklich sagen, diese Patricia Colombo ist eine bildhübsche Frau gewesen. Wirklich.
Ja, ist eine hübsche Frau gewesen, auf jeden Fall.
Gut, ich habe es ja eben schon erwähnt mit dem Foto. Eure Meinung interessiert uns natürlich zu dem Fall auch wahnsinnig. Oder falls ihr noch offene Fragen habt, vielleicht können wir diese ja auch noch in den Kommentaren beantworten. Gerne alles ab auf Instagram damit unter unserem Beitrag. Wie gesagt, auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder. Ihr könnt das Bild aber auch einsehen auf unserer Homepage allejahremörder.de. Mörder auch mit OE geschrieben. Und wenn ihr uns eine E-Mail zukommen lassen wollt, könnt ihr das an die Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, für wen das jetzt zu viel war, schaut einfach nochmal gerne in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr auch nochmal alles aufgelistet. Da könnt ihr auch gerne mal alles anklicken und nachlesen.
Gut, soll ich dir mal ein neues Jahr raussuchen?
Sehr gerne.
2005.
Ich bin ja auch tatsächlich mal ein bisschen vorangeschritten. Warst du nicht auch irgendwo in den 2000ern beim letzten Mal?
Ja, aber nicht 2005.
Okay.
Ich meine 2008, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig.
Okay, das Jahr hatten wir auf jeden Fall schon dreimal und ich sehe, wir haben auch schon ein paar Fallvorschläge. Also werde ich da hoffentlich was Gutes finden.
Gut, dann schauen wir das mal auf. Ist notiert.
Ach, da fällt mir gerade ein, ich wollte doch die E-Mails beantworten. An der Stelle, Svenja, sie wird merken, dass sie gemeint ist. Vielen Dank für deinen Fallvorschlag. Wie du siehst, habe ich mich dagegen entschieden. Das lag einfach, ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich glaube, es lag daran, dass es wirklich ein Fall war, der 5-millionenfach schon von tausenden Podcastern gemacht wurde. Und zusätzlich war es gar nicht wirklich mein gezogenes Jahr, glaube ich. Also irgendwie war da was, oder? Ich verwechsel da gerade zwei verschiedene Geschichten. Aber ich hatte meine Gründe. Ich habe die Mail gelesen. Ich wollte auch schon antworten. Ich habe es leider total verpeilt. Da warten noch ein paar Mails auf Antwort. Wir sind hinterher. Wir vergessen euch nicht. Wir haben echt nur einiges zu tun in letzter Zeit.
Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Und dann wünschen wir euch einen schönen und entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal unbedingt rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich lustiger zu und ohne Mord und Totschlag. Bis dahin. Ansonsten hören wir uns am Sonntag wieder bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.